Lass uns bitte zu Hebräer gehen, Hebräer Kapitel 3. Und dieser Vers soll eine Einleitung sein zu einer neuen Thematik oder einem nächsten weiterführenden Punkt, und das ist die Notwendigkeit für die Gemeinde, für die Gläubigen, Gott, sein Anliegen, sein Wesen, sein Herz wirklich kennenzulernen. Weil die Gemeinde in der Endzeit zeichnet sich dadurch aus, dass sie in letzter und wirklicher, tiefster Übereinstimmung mit dem Herrn ist. Sie steht auf der Seite des Herrn. Und deswegen kann der Herr sie auch so gewaltig gebrauchen und durch sie wirken. Und dazu ist notwendig, dass die Gemeinde in die Reife kommt, in die Mündigkeit kommt und Gott wirklich kennenlernt. Und zwar nicht nur oberflächlich und nicht nur vom Hörensagen, sondern wirklich tief persönlich kennenlernt. Wenn die Bibel von Erkenntnis Gottes spricht oder Gott erkennen, dann meint sie immer Gott aus Erfahrung kennen, nicht durch ein Konzept oder eine Idee über Gott oder ein Buch oder eine Lehre über Gott, sondern ihn selber zu kennen. Und gewaltige lebens- und herzensverändernde Kraft wird freigesetzt durch diese echte, geistgewirkte Erkenntnis Gottes. Und die ist nicht an irgendeinem Punkt zu Ende und dann haben wir Gott erkannt und fertig, sondern das geht immer weiter und immer tiefer. Und je mehr wir uns da hineinnehmen lassen, umso klarer werden auch Dinge für uns werden. Und Hebräer Kapitel 3 ist eine wichtige Passage, wo der Heilige Geist uns erklärt den eigentlichen Grund, warum damals Israel oder beziehungsweise die erste Generation, die diese Errettung aus der Sklaverei aus Ägypten erlebt hat, doch nicht imstande war, in das hineinzukommen, was Gott für uns oder was Gott damals für sie hatte. Und das ist deswegen für uns wichtig, weil in dieser Passage und auch in 1. Korinther 10 Paulus eine Parallele zieht und er sagt, hey Leute, wir sind nicht wesentlich anders als sie. Lass uns aufpassen, dass wir uns nicht über sie stellen. Lass uns nicht denken, Gott würde mit uns als Gemeinde grundsätzlich anders verfahren als mit ihnen. Das ist ein gewaltiger Irrtum. Die Art und Weise, wie Gott Menschen führt und erzieht, hat sich überhaupt nicht geändert. Und darum sagt Paulus in 1. Korinther 10, das, was mit ihnen passiert ist oder was geschrieben ist über sie, ist uns aufgeschrieben zur Warnung, zur Mahnung. Und hier in Kapitel 3 heißt es hier, alle Zeit gehen sie irre mit dem Herzen, das, was der Herr über sie sagt. Sie aber haben meine Wege nicht erkannt. So schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Und jetzt wird für uns die Anwendung da hergestellt oder diese Wahrheit oder das, was damals mit ihm passiert ist, wird jetzt angewandt auf uns. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Gott hat einen gewaltigen Plan für Israel. Sie sollten nicht nur wegen seines Erbarmens rauskommen aus der Sklaverei, sondern vor allen Dingen sollten sie hineinkommen in den Segen. Und seine Absicht war, sich dermaßen zu erweisen an dem Volk, dass dieses Volk dann die Nationen eifersüchtig machen würde oder die Nationen aufmerksam machen würde auf Gott und sie sehen, hey, guck mal, was für einen gewaltigen Gott haben die Israeliten. Was kann er alles für sie tun? Was für ein Segen, was für eine Ordnung, was für ein Frieden, was für eine Heilung, was für eine soziale Ordnung, was für ein Überfluss, was für eine Herrschaft und Sieg über die Feinde. Und dass die anderen Nationen sagen, das können unsere Götter für uns nicht tun. Warum sollen wir denen weiter dienen? Lass uns den Götter Israeliten annehmen. Das war die Idee hinter dem Ganzen. So die Idee, dass Gott sie segnen wollte, war gar nicht für sie selber. Sondern sie waren ausersehen, den Segen Gottes zu zeigen und damit andere aufmerksam zu machen. Und vom Wesen her hat die Gemeinde auch diesen Auftrag, genau diesen Auftrag. Und wir sehen hier die Begründung, warum sie es nicht geschafft haben, in den Plan Gottes hineinzukommen. Und wir müssen bedenken, diese zwei verschiedenen Anteile. Gott holt Menschen aus etwas heraus und bringt Menschen in etwas hinein. Erfordern ein anderes, unterschiedliches Maß an Kooperation. Für den ersten Teil der Errettung aus der Sklaverei mussten die Israeliten ganz, ganz wenig tun. Im Wesentlichen mussten sie eine Nacht zu Hause bleiben. Und dann noch ein Lamm verzehren und das Blut nehmen und an die Türpfosten streichen. Das war alles, was sie zu tun hatten. Das war easy. Und der Todesengel ging vorbei. Wo er das Blut sah, durfte er die Häuser nicht betreten und er ging vorbei. Und das war alles, was sie zu tun hatten. Und so wurden sie dann gerettet mit dem starken Arm des Herrn, der Pharao gedemütigt hat. Aber um in das hineinzukommen, was Gott für sie hatte, braucht es ein höheres Maß an Eigenanteil oder Kooperation. Nicht, dass man sich seine eigene Erlösung irgendwie schaffen muss, aber doch eben, sie sollten kooperieren mit Gott. Und das haben sie gründlich verpasst. Sie haben, so sagt es der Herr, meine Wege nicht erkannt. Wir könnten denken, ja, ich meine, gut, haben sie die Wege Gottes nicht erkannt und dann müssen sie gleich so bestraft werden. Was ist denn das für eine Liebe? Wenn sie es nicht verstanden haben, dann haben sie es halt nicht verstanden. Na und? Das ist ein bisschen tiefer, die Sache. Psalm 103. Gott tat Mose seine Wege kund, aber Israel seine Taten. Gott hat Mose seine Wege offenbart. Die Wege bedeutet die Motivation oder das Herz oder die Art und Weise, wie Gott handelt und vor allen Dingen, warum tut er, was er tut. Und das hat Mose verstanden, weil Gott ihm das gezeigt hat. Aber Israel bekam nur die Taten Gottes zu sehen. Jetzt wird es ja noch komplizierter. Also Gott hat ihnen gar nicht gezeigt, was seine Wege waren. Und dann kriegen sie noch dafür Haue, dass sie seine Wege nicht verstanden haben. Ne? Warum hat Gott dem Mose seine Wege gezeigt? Weil Mose gebetet hat, weil Mose Interesse hatte, weil Mose gesagt hat, Herr, zeig mir deine Wege. Kannst du nachlesen, 2. Mose 33. Zeig mir deine Wege, damit ich dich erkenne. Er hat gewusst, die Wege Gottes zu kennen, heißt Gott zu kennen. Und er hatte einen Hunger, Gottes Wege kennenzulernen, weil er Gott kennenlernen wollte. Und hat diesen Hunger ausgedrückt und Gott hat ihn erhört und hat ihm gegeben, worum er gebeten hat. Aber du kannst die ganzen 5 Bücher Mose durchlesen. Du findest nicht eine einzige Stelle, wo Israel Interesse hatte, wirklich Gott kennenzulernen. Alles, was die interessierte, war den Segen zu bekommen. Und wenn sie den bekamen, waren die happy und begeistert und haben gefeiert. Also wer keine Unterscheidung hat und sieht, wie die da feiern, man würde denken, boah, die lieben Gott, die sind ja begeistert über Gott, schau dir das an. Aber wie tief ihr Vertrauen zu Gott war, zeigt sich nicht, wenn alles gut ging, sondern zeigt sich, wenn es Schwierigkeiten gab, wenn es Probleme gab, wenn es Hindernisse gab, wenn Dinge nicht so liefen, wie sie sich das vorgestellt hatten. Und dieselben Leute, die am Abend noch eine gewaltige Lobpreisfeier vom Stapel gelassen haben, konnten am nächsten Morgen murren und meckern und sich beklagen und Gott sogar unterstellen, dass er keine Ahnung hat, dass er keinen Plan hat, dass er nur Fehler macht. Und wir haben es ja gleich gesagt, wären wir doch am besten in Ägypten geblieben, lass uns doch umkehren. Komm, lieber sterben wir in Ägypten, da haben wir wenigstens unseren Knoblauch. Und lauter solche Geschichten. Also da war überhaupt kein Vertrauen zu Gott, da war keine Wertschätzung. Wir sind berufen, das auserwählte Volk zu sein. Wir dürfen ein Volk sein für seinen Namen. 5. Mose 28. Alle Nationen werden erkennen, dass der Name des Herrn über dir ausgerufen ist. Überhaupt keine Wertschätzung, überhaupt kein Verständnis ihrer Berufung. Denen ging es nur um ihre Fleischtöpfe und um den Knoblauch. Wenn das da war, war ihnen alles egal. Ob die unter Pharao waren oder irgendwas. Hauptsache uns geht's gut. Wir wollen gesegnet sein. Das klingt mir doch sehr vertraut. Das klingt mir so wie charismatische Bewegung. Ihr Lieben, es geht um etwas anderes als darum, dass wir gesegnet sind. Es geht um die Ehre Gottes. Apostelgeschichte 15, ein Volk für seinen Namen. Ein Volk für seinen Namen. Paulus sagt es im Epheserbrief vorne in den ersten 14 oder wie viele Versen, 12 Versen, dreimal zum Preis seiner Herrlichkeit. Wir sind dafür da, Gottes Ruhm zu mehren, zu zeigen, wie herrlich er ist. Das ist unsere Aufgabe. Dass wir dann obendrein noch gesegnet werden, das ist eine Sache für sich. Aber darum geht es nicht. Sondern es geht um die Ehre Gottes. Und sie haben überhaupt kein Interesse gehabt, Gott kennenzulernen. Haben überhaupt kein Interesse an ihm selber gehabt. Also wenn Gott dem Volk Israel das vorgeschlagen hätte, was er Mose vorgeschlagen hat, ja, hat ihm gesagt, also ich schicke euch jetzt einen Engel und der führt euch ins gelobte Land, aber ich gehe nicht mit, ich werde nicht mit euch da sein. Die hätten gesagt, ja, ob Engel oder irgendwer, ist uns egal, Hauptsache wir kommen ins gelobte Land. Wenn du nicht mit willst, ist dein Problem, aber wir wollen in den Segen. Als Gott das dem Mose vorgeschlagen hat, hat er gesagt, wenn du nicht gehst, dann gehen wir auch nicht. Was sollen wir im gelobten Land, wenn du nicht da bist? Das geht doch alles nur, weil du da bist. Es geht doch um dich und nicht um den Segen. Das war das Herz von Mose. Aber Israel hatten ganz andere Interessen. Die wollten ihren Willen haben. Sie haben kein Interesse gehabt, Gott wirklich kennenzulernen. Und wenn die Gemeinde in die Reife will, in die Mündigkeit will, in eine tiefe Beziehung mit Gott, dann muss sie ihn selber kennenlernen. Und zwar ganz, ganz tief und ganz persönlich und muss erleben, wie durch die Erkenntnis Gottes Ströme der Gnade freigesetzt werden und sie verändert werden durch die Erkenntnis Gottes. Und in der Bibel, speziell im Neuen Testament, aber nicht nur, sind die wesentlichen Segnungen, die Gott für uns hat, sind gebunden an die Erkenntnis des Herrn. Wir haben schon die Schriftstelle gehabt, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir könnten auch sagen, die Hilfe Gottes kommt, indem wir die Erkenntnis der Wahrheit bekommen. Durch Erkenntnis der Wahrheit kommt die Hilfe Gottes. Erster Timotheus 2, Vers 5. War dieser Schriftsteller. Geistliches Wachstum kommt durch die Erkenntnis Gottes. Kolosser 1, Vers 10, dort heißt es, wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Wir sollen wachsen in unserer Fähigkeit, Gott zu vertrauen, in unserer Fähigkeit, ihn mehr zu lieben als alles andere. In unserer Fähigkeit, ihn zu genießen, ihn wahrzunehmen, uns an ihm zu freuen. Da gibt es gewaltiges Wachstumspotenzial, gewaltigst. Wir alle können und sollen wachsen in diesen Bereichen. Dass wir Gott wirklich in einer klaren und immer klaren Weise sehen. Und das hört niemals auf. Hast du gelesen? Paulus in Philipper 3, das ist ganz am Ende seines Dienstes. Ich möchte ihn erkennen. Das sagt der große Apostel, nachdem alle Arbeit fertig ist. Ich möchte ihn erkennen. Was für ein Verlangen, was für eine Sehnsucht. Und Gott möchte, dass unter uns weckt, dass da mehr zu entdecken ist, dass wir ihn klarer sehen können, dass wir ihn klarer wahrnehmen können, dass unsere Fähigkeit, uns an ihm zu freuen und uns in ihm zu sättigen, dass das zunimmt. Weil das ist ein wesentlicher Faktor, der nachher die Endzeitgemeinde ausmachen wird. Wir werden das später noch sehen. Zweite Petrus, Kapitel 3. Vers 18. Wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Wachst in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes. Hätten wir nur diesen Vers hier, würden wir denken, Petrus fordert die Christen auf, fordert uns auf. Also da gibt es zwei Bereiche, wo wir wachsen sollen. Wir sollen wachsen in der Gnade und wir sollen wachsen in der Erkenntnis Gottes. Aber wer etwas tiefer gräbt, wird es schon an manchen anderen Stellen gesehen haben, dass es Aufzählungen gibt oder dass Gott in vielen Bibelversen zwei Dinge hintereinander stellt. Und die zweite Sache ist die Erklärung der ersten Sache. Was Petrus hier sagt, wachst in der Gnade, indem ihr in der Erkenntnis Gottes zunehmt. Und du sagst, klingt gut, aber wo hast du das her? Aus der Bibel. 2. Petrus 1. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesu, unserem Herrn. So, wie kommt mehr Gnade zustande? Wie wachsen wir in der Gnade? Indem wir Gott und den Herrn Jesus Christus erkennen. So kommt Gnade. Was ist Gnade? Gnade ist übernatürliche Zuteilungen von göttlichen Fähigkeiten, die wir hier für unser Leben brauchen. Und das sind Dinge, die wir uns nirgendwo anders besorgen können. Die kommen nirgendwo anders her, außer von Gott. Und wenn sie nicht von Gott kommen, dann kommen sie nicht. Und unser Leben ist eine ununterbrochene Fülle von Gnade, die wir abholen von ihm, von seiner Fülle, Johannes 1, haben wir genommen, Gnade um Gnade. Gibt es eine Gnade zu hören für euch jetzt? Gegen alle Müdigkeit, gegen, oh, es ist so viel und überhaupt, ich weiß gar nicht, was ich mit dem machen soll, was ich schon alles gehört habe. Es gibt Gnade zu hören. Nimm sie unbedingt, du brauchst die, bin noch lange nicht fertig. Es gibt Gnade für mich zu sprechen. Die brauche ich. Amen, die nehme ich auch. Es gibt Gnade zu verstehen. Es gibt Gnade der Kraft, in neuen Dimensionen zu wandeln. Das Christenleben ist ein übernatürliches Leben. Und das Allermeiste des Übernatürlichen ist unspektakulär. Es gibt spektakuläre Dinge, dank sei Gott. Aber das Allermeiste des christlichen übernatürlichen Lebens ist unspektakulär. Die Gnade, etwas zu sehen über das eigene Herz, die Gnade, sich demütigen zu können, das sind gewaltige übernatürliche Ereignisse. Und trotzdem sind sie ganz unspektakulär. Und wir müssen unseren Geschmack verändern. Und wir müssen Dinge schätzen und einordnen und ihnen den Wert geben, den Gott ihnen gibt. Dank sei Gott für Heilungen und Wunder und Zeichen und mächtige Taten. Und die sollen noch viel, viel mehr kommen. Und die sollen Merkmal der Gemeinde sein. Ja. Aber wann werden wir, speziell als charismatische Leute, wann werden wir diese Lektion lernen? Die Grundlage unseres Lebens als Christen und in Gemeinde ist nicht die Dimension der Zeichen und Wunder, sondern die Grundlage ist unser Herz und unsere Herzensbeziehung zu Gott. Ein Dienst gründet sich nicht auf die Kraft des Heiligen Geistes, auf die Salbung. Ein Dienst gründet sich auf die Integrität des Herzens. Darauf gründet sich ein Dienst. Und man kann das vernachlässigen, aber man darf es nicht. Aber man könnte das vernachlässigen und könnte sagen, ach was, komm, wir wollen Power, wir wollen mächtige Dinge sehen, wir wollen die Nationen erschüttern. Und du kannst mit Zeichen, mit Fasten und mit einigen anderen Dingen, du kannst in etwas hineinbrechen vorzeitig. Und du kannst etwas bekommen, was du charakterlich nicht wirklich handeln kannst. Und dann wird die Salbung, die du so vehement begehrt hast, für ein paar Jahre gehen und sie wird dich zerstören. Schau mich nicht so an. Nicht die Salbung zerstört dich, sondern dein Charakter, der nicht das tragen kann. Das ist die Lektion, die Gott schon der Christenheit gegeben hat in der Heilungserweckung Ende der 40er, Anfang der 50er. Eine riesige und eine große Schar von Heilungsevangelisten hat gewaltige Power gehabt und sie haben gebrannt für ein paar Jahre. Und es gibt 3, 4 Männer, die das überlebt haben. Und alle anderen sind abgefallen, sind in die Psychiatrie gekommen, sind ins Gefängnis gekommen, sind sonst wo gelandet. 3 oder 4 haben diese gewaltige Power überlebt. Alle anderen sind gescheitert. Aber wenn ich so sehe, wie wir umgehen mit übernatürlichen Dingen, ich habe den Eindruck, wir haben die Botschaft immer noch nicht verstanden. Es reicht nicht aus, sich einseitig zu konzentrieren auf die Power. Was wir brauchen, ist ein Charakter. Was wir brauchen, ist Integrität des Herzens, auf der Gott bedenkenlos dann seine Kraft ausgießen kann. Und da sind wir als pfingstlich charismatisches Volk, wir sind so naiv und sind so blind. Und wir haben offensichtlich ganz andere Werte, als Gott sie hat. Und die Warnungen, die Gott gibt, die verhallen einfach, die spielen keine Rolle. Die Gnade Gottes kommt in unser Leben durch Erkenntnis des Herrn. Das ist, was Petrus sagt. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Also, mit anderen Worten, wenn ihr euch danach ausstreckt und das begehrt, das Wesen Gottes, sein Charakter, seine Werte, sein Herz kennenzulernen, wird Gnade fließen. Das ist, was er sagt. Das ist ein starker Vers, der uns motiviert, Gott zu suchen, Gott kennenzulernen, zu sagen, Herr, hilf mir, dass ich nicht durch religiöse Brillen und menschliche Klischees dich irgendwie sehe, sondern dass ich wirklich dich persönlich kennenlerne. Weil die Kraft der Prägung kommt durch Sehen, durch Kennenlernen, durch Erfahrung, nicht durch Prinzipien hören, sondern indem wir ihn sehen. Wir werden heilig, wenn wir die Heiligkeit Gottes sehen. Wir werden demütig, wenn wir die Demut Christi sehen. Wir werden die Braut werden, wenn wir den Bräutigam sehen. Wir sehen und wir werden verändert. Das ist, was die Bibel uns sagt. Wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild, wie es vom Geist geschieht, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wie werden wir verwandelt? Indem wir sehen. Wir sehen und wir werden. Das ist alles. Wir müssen den Herrn sehen. Wir müssen ihn kennenlernen. Das wesentliche Merkmal der Endzeitgemeinde ist, sie kommt in völlige Übereinstimmung mit Gott. Sie kommt in Übereinstimmung mit dem Heiligen Geist. Am Ende hast du es gelesen, der Geist und die Braut sprechen, komm. Das heißt, die Gemeinde sagt, was der Geist sagt. Heute sind das zwei verschiedene Dinge. Die Gemeinde sagt, wir wollen wachsen. Der Geist sagt, ihr müsst den Herrn sehen. Die Gemeinde sagt, wir wollen Zeichen und Wunder. Der Heilige Geist sagt, ihr müsst ihn lieben mit aller Kraft, mit ganzem Herzen. Das ist das Erste und Größte. Das, was für Gott Nummer eins ist, ist bei uns vielleicht irgendwo Nummer 15 oder Nummer 20. Wir sind nicht synchron mit dem Heiligen Geist. Aber am Ende werden wir es sein. Am Ende wird die Gemeinde in völliger Übereinstimmung und Harmonie mit dem Heiligen Geist sein. Und da Gott der ist, der gesagt hat, ich, der Herr, ändere mich nicht. Rate mal, wer sich ändern wird. Die Gemeinde, wir, ich, wir werden uns ändern, um in Übereinstimmung mit ihm zu kommen, weil er sich halt nicht ändert. Da bleiben ja nicht mehr viele übrig. Wir müssen uns ändern. Und wir werden die Notwendigkeit immer mehr erkennen. Wir müssen uns ändern. Und Gott lässt Umstände zu, die uns in die Zange nehmen, die uns motivieren. Komm in die Hufe, Gemeinde. Leg einen Zahn zu. Ändere deine Prioritäten. Gott nimmt bedrängende Umstände, damit wir sagen, okay, wie können wir jetzt vorwärts? Wie können wir in das hinein, was Gott für uns hat? Komm, wir gehen mal zu Epheser Kapitel 4. Und da sehen wir, einen weiteren ganz, ganz wichtigen Grund, warum die Gemeinde den Herrn und sein Wesen, seine Schönheit wirklich kennenlernen muss. Hier ist diese Passage von den verschiedenen Dienstgaben, ab Vers 11, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer. Zur Ausrüstung, Vers 12, der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Der Leib muss aufgebaut werden. Was ist das Ziel? Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Die Reife der Gemeinde, und das heißt ihre Standfestigkeit und dass sie nicht mehr hin und her bewegt wird von irgendwelchen Modeströmungen, in denen auch ein bisschen Wahrheit ist, aber ganz viel Schaum ist und viel, viel unnützes Zeugs. Diese Unbeständigkeit hört auf, wenn die Gemeinde in die Reife kommt. Wenn die Gemeinde den Herrn sieht und kennenlernt. dann sind wir nicht mehr Opfer von Betrug und listig ersonnenem Irrtum. Paulus redet hier, wie an vielen anderen Stellen, von verkehrten, schadenbringenden, zerstörerischen Diensten in der Gemeinde, im Volke Gottes. Er war ein Realist. Er hat nicht gesagt, ach, die meinen das alle gut, ist alles schön, ist alles gut. Nein, er wusste, da sind Menschen unterwegs, die bringen Schaden. Und die verwirren Menschen, die bringen Menschen durcheinander, die betrügen Menschen, die fangen Menschen ein für ihre eigenen Zwecke. Und er sagt, die einzige Chance, dieser Gefahr zu entkommen, ist Mündigkeit, ist Reife. Daniel, Kapitel 11. Auch ein Vers über die Endzeit und wiederum enthält er beides in einem Vers oder in zwei Versen. Verführung und Abfall und Reife und Überwinden und Standfestigkeit. Vers 32, und diejenigen, die sich am Bund schuldig machen, wird er, das ist hier der Sohn des Verderbens, der Mensch der Sünde, der Antichrist, wird er durch glatte Worte zum Abfall verleiten. Aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Und die Verständigen des Volkes werden die vielen unterweisen. Hier ist eine Stärke beschrieben. Es ist die Stärke der Verführung zu widerstehen. Und diese Stärke kommt aus der Kenntnis Gottes. Die ihren Gott kennen, werden sich stark erweisen. Auch wenn das hier in Bezug auf Israel ist, das Prinzip ist das gleiche. Wir brauchen diese gleiche Standfestigkeit. Wir brauchen diese gleiche Fähigkeit, Gott wirklich persönlich zu kennen, sein Wesen zu kennen. Man kann die Bibel studieren, ohne das Herz Gottes zu suchen. Und man kann Bibelwissen ansammeln. Und wenn es darauf ankommt, am Wesentlichen vorbeigehen. Das ist möglich. Das sehen wir bei den Pharisäern. Das war ihr Beruf, die Schriften zu studieren, von vorne bis hinten. Und die konnten alles erzählen, als Herodes mitbekommen hat, irgendwas ist jetzt passiert und der Messias ist geboren und der wollte das Baby umbringen. Er holte die Schriftgelehrten und sagt, sagt mir, wo wird der Messias geboren? Die konnten sofort, die müssten nicht in die Bibliothek gehen und sagen, wir forschen mal, nächste Woche geben wir die Antwort. Die kannten alles über den Messias und die wussten, in Bethlehem. Und so hat er angeordnet, in Bethlehem und Umgebung alle Kinder unter 2 Jahren, alle männlichen Babys sollen umgebracht werden. So, die wussten alles über den Messias. Aber da war keine Sehnsucht nach einer Beziehung. Warum sind die nicht hingegangen, wenn die schon wussten, okay, also jetzt ist es soweit, der Messias ist geboren in Bethlehem. Warum sind sie nicht hingegangen? Keiner von ihnen ist erschienen, nicht einer. Aber sie konnten Tipps geben für Herodes. Das war Bibelwissen ohne Herz. Und das spielt dem Satan und seinen Mordplänen geradezu in die Hände. Und Gott geht es darum, dass wir aus Anschauung, aus Erfahrung sein Wesen kennenlernen. Und wenn wir dann mit Dingen in Berührung kommen, die seinem Wesen widersprechen, dann wissen wir, das ist nicht Gott. Und damit werde ich nichts zu tun haben. Vor kurzem kam ich in Berührung mit einer Gemeinde, die unschöne Dinge erlebt und erleidet und ehemalige Mitglieder, die Gemeinde verlassen haben, sie streuen Lügen und verbreiten Gerüchte und spannen sogar Rechtsanwälte ein, um irgendwie der Gemeinde zu schaden. Und das ist alles böse und schlimm und das ist nicht in Ordnung. Ganz klar. Aber was ich dort gesehen habe, die Gemeinde oder die Leitung kam auf die Idee, die Fürbitter zusammenzurufen. Und sie haben den Fürbittern vor Augen geführt, was für schlimme Dinge da passieren und was diese Menschen alles tun und was sie da dem Reich Gottes für einen Schaden zufügen. Und sie haben die Fürbitter, die Leiter haben die Fürbitter überredet und haben einen Bund geschlossen miteinander. Immer wenn Leute irgendwas Komisches wollen, müssen die immer einen Bund schließen. Ist dir auch schon mal aufgefallen? Ganz komisch. Ich kenne zwei Bünde und das ist mein Bund mit Gott und das ist der Ehebund. Und einen anderen Bund kenne ich nicht und einen anderen Bund werde ich niemals schließen. Nicht einmal mit meinen engsten Freunden, denen ich seit vielen, vielen Jahren aufs allerletzte vertraue, werde ich einen Bund schließen. Ich brauche keinen Bund für sie. Sie brauchen nicht, dass ich einen Bund mit ihnen schließe. Wo immer Bünde geschlossen werden, ist der Anfang da von etwas Zerstörerischem. Glaub es mir. Es gibt den Ehebund und es gibt den neuen Bund. Fertig, mehr Bünde gibt es nicht. Fertig. So, sie machten einen Bund mit den Fürbittern. Und haben gesagt, die Fürbitter sollen von jetzt an beten und das Gericht Gottes auf die Abweichler und die Kritiker herabrufen und haben dann Schriftstellen genommen und rufen jetzt Gericht und Unfall und Katastrophen und Tod und die schlimmsten Dinge auf diese Leute herab und verfluchen diese Leute. Eine Gemeinde, die sagt, wir glauben an die Bibel, Jesus ist unser Vorbild. Und Jesus hat ganz klar gesagt, wie wir mit unseren Feinden umgehen sollen. Segnet und flucht nicht. Absolut klar. Da braucht man keine tiefe Exegese, da muss man keinen Theologieprofessor einfliegen, um zu fragen, ja, was bedeutet das jetzt? Segnet und flucht nicht. Und dasselbe haben nachher die Apostel auch nochmal gesagt. Und diese Gemeinde oder diese Fürbitter setzen sich jetzt dran und systematisch verfluchen sie diese Leute. Und ich habe gesagt, damit tun sie eine Tür für den Geist des Hasses auf in dieser Gemeinde. Und du wirst sehen, innerhalb von kurzer Zeit, furchtbare Dinge werden anfangen zu passieren in dieser Gemeinde. So, wenn diese Fürbitter das Herz hätten, wir wollen Gott erkennen, wir wollen ihm nacheifern, wir gehören ihm und wir werden die Dinge so tun, wie sie seinem Wesen entsprechen. Wenn das für sie klar gewesen wäre, dann hätten sie gesagt, liebe Leiter, ihr seid wirklich in diesem Punkt auf dem Holzweg und wir werden nicht mitmachen. Wir werden tun, was Christus von uns verlangt. Wir werden die Feinde der Gemeinde segnen. Wir werden sie segnen und nicht verfluchen. So, da siehst du, wie fatal das ist, wenn man den Herrn nicht erkennt und wenn man denkt, ja, doch, ja, steht hier in der Bibel, das sind ja Rachepsalmen, die kann man jetzt nehmen und man versteht nicht, was der Heilige Geist heute für eine Anwendung mit diesen Dingen hat. Und man benutzt es in einer wörtlichen Auslegung und fängt an, Dinge zu tun, die dem Wesen Gottes total widersprechen. Lass mich ein anderes Beispiel geben. Es hat wieder zu tun mit dieser unsäglichen ökumenischen Einheitskonferenz. Ich hörte eine Predigt von einem Mann Gottes und er erzählte, eigentlich war es keine Predigt, sondern er hat erzählt von dieser Konferenz und von der Vorgeschichte und was alles drumherum war und so weiter. Und dann, während er so also am Schwärmen ist und begeistert ist, was da alles so war und wie wunderschön das war und so weiter, dann berichtet er davon, dass dort besonders eine Gruppe ihn ganz besonders beeindruckt hat wegen ihrer Demut. Also da war eine bestimmte Gruppe von Leuten und die haben ihn so angesprochen, das hat ihm so imponiert, ihre Demut. Hat nicht beschrieben, woran er das gesehen hat. Aber er hat es einfach so gesagt. Ja, ihre Demut war absolut beeindruckend. Dann nannte er aber den Namen dieser Gruppe. Und das ist ausgerechnet eine Gruppe, die auch in dem Leitungskomitee eben mit einem Leiter vertreten ist von dieser großen Konferenz. Und das ist jene Gruppe, die Schönstadtbewegung, deren erklärtes Programm es ist, Menschen dahin zu bringen, ihr Leben komplett in einer Weihe, komplett Maria zu übereignen. Und sie sagen, die Erneuerung des Glaubens kommt, wenn du dein Leben Maria übereignest. So, jetzt lass uns mal ein bisschen denken in den Bahnen des Wortes Gottes. Da ist nur ein Name, den wir anrufen dürfen, durch den wir errettet werden. Ein einziger Name. Nicht zwei, nicht drei, nicht vier. Und dieser Name ist Jesus Christus, der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und der Mittler braucht keinen Mittler. Denn der Mittler ist der Mittler. Fertig. Nirgendwo sehen wir die Notwendigkeit, dass der arme Mittler nicht handeln kann und der Mittler braucht jetzt noch einen Mittler. Das ist völliger Unsinn. Menschenweisheit, Fabeln, religiöse Erfindungen. So gehen wir einen Schritt weiter. Götzendienst, also fremde Götter anzurufen oder ihnen zu dienen oder gar das Leben zu weihen, was die höchste Form von Anbetung ist. Die höchste Form von Anbetung ist, hier bin ich, ich gehöre dir, ich bin dein. Götzendienst ist das Allerschlimmste, was man Gott antun kann. Es ist die größte Beleidigung Gottes. Es gibt nichts Schlimmeres. Und die Wurzel dieses Götzendienstes ist immer Stolz. Verstehst du? Stolz ist die Wurzel von Götzendienst. Stolz sagt, ja, wir werden das so tun und das ist uns egal, ob die Bibel das verbietet oder was die Bibel sagt. Wir denken, das ist richtig und wir tun das. Nur wenn jemand in einer völligen Unabhängigkeit von Gott ist, kann er auf solchen Wahnsinn kommen. Anders ist es nicht möglich. Das Wesen von Demut ist Abhängigkeit. Das Wesen von Demut ist Hingabe und Gehorsam. Jesus sagt, ich kann nichts von mir alleine tun. Die Worte, die ich rede, sind nicht meine Worte. Ich rede, wie der Vater mir geboten hat. Da siehst du in all diesen Versen, speziell im Johannesevangelium, siehst du die Demut Jesu. Und Götzendienst ist die höchste Form, die höchste Ausdrucksweise von Stolz. Das heißt, wir haben hier einen Mann Gottes, der kann Demut Christi von Stolz Luzifers nicht unterscheiden. Und er hält eine selbstgemachte religiöse Demut. Ich weiß nicht, woran die erkennbar war. Ja, es gibt ja so diese Klischees. Ja, wenn Leute irgendwie besonders sanft auftreten oder immer verlegen auf ihre Schuhe schauen. Ja, und nicht irgendwie klar sagen können, was sie wollen oder bei Tisch, ja, sich dreimal entschuldigen, kannst du mir bitte, ich meine, bitte vergib mir, dass ich dich schon wieder belästige, kannst du mir mal die Milch rüberreichen? Ja, irgendwie so total blödsinnige, super bescheidene Dinge, die einfach affig sind. Oder vielleicht haben sie auch schlicht mausgrau gekleidet und nicht irgendwie dem Modetand mitgemacht. Ich habe keine Ahnung, das hat er ja nicht erklärt, woran er gesehen hat, meinte zu sehen, dass die besonders demütig war. Auf jeden Fall, Fakt ist, diese Leute demonstrieren und zeigen die höchstmögliche Form von religiösen Stolz. Und dieser Leiter in völliger Blindheit, weil er Christus nicht kennt, weil er seine Demut nicht kennt, nie gesehen hat, verkauft das Tausende von Menschen, die diese CD hören, als Demut. Und stellt diese Leute als Vorbild hin. Gott nicht zu kennen, ist keine Kleinigkeit. Das ist nicht ein Kavaliersdelikt, wo man sagt, naja, hat er halt Gott nicht erkannt. Ich meine, nun gut, hat er sich vertan. Dann soll er kein Leiter sein, bitteschön. Soll er sich hinsetzen und sagen, bitte lehrt mich, hilft mir, wie ich den Herrn erkennen kann. Dann ist ja gut. Aber andere in die Irre zu führen, weil er selber blind ist, das ist eine gefährliche Sache. so siehst du, Gott zu erkennen, ist nicht eine Sache am Rande, da geht es um alles. Da geht es darum, werden wir in das hineinkommen, was Gott für uns hat, oder werden wir auf völlig verkehrte Wege irregeleitet. Darum geht es. Und die Gemeinde in der Endzeit wird eine Gemeinde sein, die nicht nur das Wesen Gottes kennt, sondern die überwältigt ist von seinem wunderbaren Wesen und die hingegeben ist und nur ein Ziel hat. Dieses Bild wollen wir tragen. Wir wollen das Bild Christi tragen. Wir wollen, dass an uns die Welt sein Wesen erkennen kann. Weißt du, das ist einmal vor vielen Jahrzehnten, 60 Jahre und noch weiter zurück, gab es diesen Spruch, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Weißt du, kannst du dich erinnern? Das war ein Leitspruch der damaligen Nazi-Götzenkultur. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Und das zeigt, das Ganze war ja auch eine abgrundtiefe religiöse Verführung. Ja. Der Führer war wie Gott. Zu welchem Ausmaß von Stolz wir fähig sind. Und ich denke, wenn wir uns das vor Augen führen, dann wissen wir haben eine Verantwortung. Und wir wollen und wir sollen Gott kennenlernen. Und ich glaube, ich bin davon überzeugt, Gottes Plan ist, weil wir diese Vergangenheit haben, Gottes Plan ist, die Schönheit des Wesens Jesu zu offenbaren. Und uns zu senden in die Nationen mit einer neuen Botschaft. An Christi Wesen soll die Welt genesen. Dass wir die Lüge noch einmal umdrehen. Und einmal sagen, nicht nur, dass wir aufhören, diesen Quatsch zu sagen, den wir damals gesagt haben, sondern jetzt mit der richtigen Botschaft. Und ich glaube, nicht weil ich Deutscher bin, sondern weil ich mich ein bisschen mit Geschichte und mit solchen Dingen beschäftigt habe, ich glaube, dass Gott einen speziellen Auftrag hat für deutsche Christen. Aber ich weiß, wir sind noch weit davon entfernt. Wir sind weit davon entfernt. Aber wir können diesen Ruf hören und wir können sagen, ich muss nicht nur um meinetwillen, um der vielen anderen willen, um Menschen in anderen Nationen willen, ich muss ihn kennenlernen. Ich muss verstehen, wie er wirklich ist. Ich muss ein Herz entwickeln, das sich nicht satt sehen kann an seiner Schönheit und das schwelgt, wie er ist in seiner Schönheit, in seiner Einzigartigkeit. Seit vielen Jahren ist das eins meiner Lieblingsverse, Jesaja 33. Deine Augen werden den König sehen in seiner Schönheit. Das ist die Verheißung Gottes. Gott will uns die Schönheit des Königs zeigen. Und dann gehen wir raus. Und wir reden nicht nur über diese Dinge, sondern auf einem mindestens erkennbaren, vielleicht nicht bis in letzte Vollendung, aber immerhin auf eine nachvollziehbare, erkennbare Art und Weise, stimmt das, was wir sind, überein mit dem, was wir sagen. Und wir reden nicht über etwas, wovon wir keine Ahnung haben und was wir nicht gesehen haben, sondern wir reden von dem, was wir gesehen haben. Und wenn diese Übereinstimmung da ist zwischen der inneren Wahrnehmung des Herzens und den Worten, kommt Power. Power, Herzen zu überführen, Herzen zu motivieren, Herzen zu wecken und in ihnen das Verlangen entstehen zu lassen. Zu werden wie er. Das ist, was der Heilige Geist tun will. Und ich glaube, dass wir einen Auftrag haben. Das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Johannes 17,3. So, indem ich Gott erkenne, aufschaue zu ihm und ein Herz entwickle, das ihn sehen kann, fließt Leben. Göttliches Leben. Und es fließt zu uns, macht uns fit, macht uns stark, macht uns ausdauernd, macht uns mutig, macht uns beständig. Und entwickelt ganz neue Wünsche und ganz neues Verlangen in uns. Gott wird durch die Offenbarung des Wesens Christi in uns das Verlangen wecken, um jeden Preis Christus verherrlichen zu wollen. Das wird kommen. Das wird kommen. Die Gemeinde wird so erfüllt sein von der inneren Wahrnehmung der Schönheit Christi, dass niemand mehr auf die Idee kommt und niemand es wagen würde, wieder aufzustehen und sein eigenes Imperium zu bauen. Weil die Gemeinde in Reife kommt, weil die Gemeinde das Lamm sieht, weil die Gemeinde die Demut Jesus sieht. Und wenn einer anfängt zu spinnen und sich zu erheben und wieder anfängt, irgendwas zu bauen, Saul baute sich selbst ein Siegesmal, erlaubt sich der Heilige Geist zu sagen. Saul baute sich selbst ein Siegesmal. Wie viele Menschen investieren so viel Kraft, sich selber ein Denkmal zu bauen? Aber wenn die Mehrheit der Gläubigen erfüllt ist von dieser Leidenschaft, nur Gott bekommt die Ehre. Und wir werden nicht zulassen, dass irgendeiner aus unserer Mitte aufsteht und sich wieder selbst aufbaut als König. Und sobald er das versuchen wollte, aus Liebe packen wir ihn bei den Füßen, bevor er ganz abhebt, und erden ihn und holen ihn wieder auf den Boden der Tatsachen. Und sagen, Bruder, die Zeiten sind vorbei. Das ging in der charismatischen Gemeinde, aber nicht mehr in der Lammesgemeinde in der Endzeit. Die Zeiten sind vorbei, wo du solche Solonummern abziehen kannst. Fertig. Wir brauchen das nicht mehr. Wir haben genug Fluch von diesem Zeug gehabt. Nie mehr. Nie mehr. Wo wir, weil wir Gott lieben, so aufeinander Acht haben. Hebräer 3. Seht zu, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sich entwickle. Wir werden Verantwortung füreinander übernehmen. Und aus lauter Liebe werden wir Dinge sagen, die dem, der gerade dabei ist, abzuheben, nicht besonders auferbauend erscheinen. Aber wenn er wieder unten ist und wenn er wieder bei klarem Verstand ist, wird er uns die Hände küssen und sagen, danke, 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 dass ihr mich bewahrt habt, abzuheben, dass ihr mich bewahrt habt vor Stolz, danke, dass er mir gezeigt hat, worum es wirklich geht. Es geht nicht um mich, es geht nicht um mein Reich, es geht nicht darum, dass ich hier irgendwas baue, es geht um König Jesus und sonst niemand. Und es ist eine brandgefährliche Sache, sich an der Ehre Gottes zu vergreifen. Zwei Dinge sind tabu. Die Ehre Gottes und die Braut. Diese Dinge sind tabu. Wer danach seine Finger ausstreckt, wird Gericht erleben. Er wird Gericht erleben. Ich werde meine Ehre mit niemandem teilen, sagt Gott. Und wer etwas, was Gott gewirkt hat, nimmt, um sich zu erhöhen, er wird auf eine fürchterliche, dramatische Art und Weise gedemütigt werden. Gott hat es versprochen. Was hoch ist vor den Menschen, ist Gott ein Greuel. Jeder, der sich erhöht, wird erniedrigt werden. Das hat Gott versprochen. Und er wird es tun. Und er hat es schon viele Male getan. Ich schaue jetzt auf über 30 Jahre zurück und ich kann dir viele Fälle erzählen, wo genau das passiert ist. Und wo dramatische Dinge passiert sind und Dienste sich in nichts aufgelöst haben. Auch hier aus dieser Stadt. Dienste, die Gott geschaffen hat, die ein Potenzial hatten, ein Segen zu sein für das ganze Land. Und haben sich erhoben und haben angefangen, Dinge im Herzen zuzulassen, die sie nicht zulassen dürften. Wenn Leiterschaft anfängt zu denken, Menschen gehören mir, ist es der Anfang einer Katastrophe. Ich sage es noch einmal, weil irgendwie habt ihr nicht reagiert. Wenn Leiter anfangen, die Lüge zuzulassen in ihrem Herzen, diese Menschen gehören mir, ist das der Anfang einer Katastrophe. Paulus trifft sich mit den Ältesten von Ephesus und er erinnert sie dran. Der Heilige Geist hat euch als Aufseher gesetzt in dieser Herde. Aber die Herde gehört dem Herrn. Die Herde gehört Gott, die er sich erworben hat durch sein eigenes Blut. Was will er sagen? Vergesst niemals, diese Herde gehört nicht euch. Das will er sagen. Bleibt immer schön klar. Bleibt immer schön auf dem Teppich. Ja, ihr habt Verantwortung. Zu leiten, zu schützen, zu segnen, zu führen, zu weiden und so weiter. Aber denkt niemals, dass das eure Leute sind. Denkt es niemals. Sobald eine Leiterschaft anfängt, diese Lüge, die so schmeichelt, besonders wenn man dann mehr als 50 hat, ja, das ist ja was, oh, das sind meine. Und beim nächsten Pastorentreffen, und du armes Würstchen, wie viel hast denn du? Ach Mann, du tust mir leid. Oh, der Herr segne dich. Ihr Lieben, ich kann diese Spiele bei diesen Pastorentreffen, ich kann es nicht mehr ausstehen. Es kotzt mich an. Es kotzt mich an. Dieses Herablassende und dieses, ich verdiene so viel Ehre, weil ich ja hier die größte Versammlung habe in der ganzen Gegend und all diese Spiele. Lieben, nicht mehr lange, nicht mehr lange. Und vielleicht ändern sich manche Leiter nicht, aber stell dir vor, die Herde kommt in Mündigkeit und sie sehen die Demut Christi. Ja, dann zappeln da oben ein paar aufgeblasene Heißluftballons, aber niemand folgt ihnen hinterher, weil wir gehen dem Lamme nach. Und wir haben keine Zeit mehr für solche Geschichten. Wir haben keine Zeit mehr für sowas. Wir suchen Demut, wir suchen Wahrhaftigkeit, wir suchen Echtheit, wir suchen ein dienendes Herz. Und wir sind nicht dafür da, irgendwelche Kings auf Schildern zu tragen, wie bei Asterix. Sondern wir tragen nur einen Namen und das ist der König aller Könige. Und für den sind wir da und den ehren wir. Was nicht heißt, dass wir nicht Leiterschaft ehren und respektieren. Aber das ist ein Unterschied, Leiterschaft zu respektieren oder sie zu unanfechtbaren Königen zu erheben. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Weil egal wie gesegnet Leiterschaft ist, sie wird immer noch offen sein für Korrektur. Wenn es Leiterschaft nach dem Herzen Gottes ist, immer noch. Und wird niemals abheben und sagen, wer bist du, dass du mir, großer Leiter, was sagen kannst. Mach du erstmal im Reich Gottes, was ich gemacht habe. Dann darfst du mir was sagen. Hallo. Die Berechtigung, einen Bruder, ob Leiter oder nicht, zu korrigieren, kommt nicht aus dem, was du geleistet hast und was du aufgebaut hast, sondern kommt aus deiner ehrlichen Liebe zu diesem Bruder. Daraus kommt die Berechtigung. Und nicht, dass du etwas Ebenbürtiges aufgebaut hast. Eieieiei. Ich wollte eigentlich nur eine halbe Stunde machen und dann aufmachen für Fragen. Aber das habe ich verpasst. Gründlich. Jetzt machen wir noch ein paar Minuten das zu Ende und dann gehen wir in die Fragen heute Abend und dann danach gehen wir weiter. So, mein Punkt ist, wir müssen Gott aus erster Hand kennenlernen. Weil das Wesen der Braut ist brennende Liebe. Wie können wir lieben, was wir nicht kennen? Das kann ja gar nicht funktionieren. Aus Kennenlernen kommt Wertschätzung. Und wenn wir zum Beispiel die Demut Jesu gar nicht sehen, können wir sie nicht wertschätzen. Wenn wir sie nicht wertschätzen, werden wir uns niemals danach ausstrecken. Niemals. Verstehst du das? Weil wir strecken uns nach den Dingen aus, die wir für wertvoll halten. Wenn wir in der Demut Christi nichts Wertvolles sehen, dann sagen wir, ja, Christus demütig, okay, erzähl mir was Wichtiges. Verstehst du? Und ich finde es schon interessant bei dieser Flut von Büchern, die wir haben. Ich kenne 2 oder 3 brauchbare Bücher über Demut. 3 brauchbare Bücher kenne ich. Wie viele Bücher haben wir über Heilung? Wie viele Bücher haben wir über Befreiung? Wie viele Bücher haben wir über Erfolg? Aber wir haben noch nicht verstanden. Die Segnung Gottes kommen aus einem Streben nach wachsender Jesusähnlichkeit. Daraus kommen die Segnungen. Wenn wir uns kümmern würden um Demut und um Sanftmut. Gott sagt, jetzt kann ich Ihnen endlich vertrauen. Und er macht den Himmel auf und die Segnungen stürzen auf uns herab, dass wir sagen, halt, stopp, nicht so viel auf einmal. Das ist einfach nicht schriftgemäß allen Dingen nachzulaufen, aber das Wichtigste draußen vorzulassen. Die Prioritäten müssen sich verändern. Wir müssen sagen, Herr, zeig mir deine Wege, damit ich dich kennenlerne. Ich will dich sehen in deinem Wesen. Ich will verstehen, wie du bist. Und das ist ein Unterschied, ein Teaching über Demut gehört zu haben oder die Demut Christi zu sehen. Da ist ein himmelweiter Unterschied. Und man kann sogar mit einem stolzen Herzen ein biblisch korrektes Teaching über Demut abliefern. Und was am Ende passiert ist, der Geist des Stolzes breitet sich noch mehr aus in der Gemeinde. Aber die Worte waren alle korrekt. Die Worte waren alle richtig. Aber wenn die Worte nicht in Übereinstimmung sind mit dem Geist, mit der Herzenshaltung, werden diese Worte nichts Produktives, Echtes bewirken. So, darum brauchen wir etwas anderes als biblisch korrekte Botschaften. Wir müssen den Herrn sehen. Zeig uns deine Herrlichkeit. Lass uns sehen, wie du wirklich bist. Jesus hat doch diese gewaltige Verheißung gegeben, dass wir seine Herrlichkeit sehen können. Johannes 18, 24. Vater, ich will, dass die du mir gegeben hast, das sind wir, dass sie bei mir sind. Warum? Weil man kann auch weit weg sein, aber das ist nicht vorteilhaft. Dass sie bei mir sind, da wo ich bin. Damit sie meine Herrlichkeit sehen. Jesus hat eine Herrlichkeit, die man sehen kann. Und er will, dass wir sie sehen. Aber sein Interesse ist so viel mal brennender und stärker als unser Interesse. Wir wollen Gemeindewachstum sehen. Wir wollen Zeichen und Wunder sehen. Wir wollen volle Konten sehen. Ich weiß nicht, was wir alle sehen wollen. Aber das, was auf dem Herzen Gottes ist, ist längst nicht bei uns Nummer 1. Jesus sagt, ich will, Vater, dass sie bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Warum will Jesus, dass wir seine Herrlichkeit sehen? Weil ohne seine Herrlichkeit zu sehen, werden wir niemals in unsere Berufung kommen. Niemals. Wir sind berufen, sagt Paulus, zur Erlangung der Herrlichkeit. Wir sind Teilhaber der göttlichen Natur. Wir sollen das Wesen Gottes demonstrieren. Und die Gemeinde in der Endzeit kommt immer mehr in Übereinstimmung mit dem Heiligen Geist. Und die Prioritäten verschieben sich. Und es rutscht von Platz 15 auf Platz 10. Und auf Platz 5. Und auf Platz 3. Und schlussendlich auf unserem Platz 1 wird das sein, was auf Gottes Herzen Platz 1 ist. Das Erste und Größte ist, Gott zu lieben von ganzem Herzen. Und das wird sich erfüllen. Die Endzeitgemeinde wird die Erfüllung dieses Gebotes und auch dieser Verheißung sein. Sie wird von ganzem Herzen Gott lieben. Und das kommt zustande, weil sie sich ausgestreckt hat, ihn zu sehen. Ihn zu sehen heißt, ihn zu schätzen. Ihn zu sehen heißt, sich an ihm zu sättigen. Und wie viele Leiter berauschen sich an Erfolg? Und das ist eine gefährliche Droge. Und sehr schnell kommt die Peitsche. Höher, schneller, weiter, schafft mir mehr Resultate. Ich bin hungrig. Hallo. Und die Gemeinde rennt und ächzt und schafft Ergebnisse, damit das Herz des Königs befriedigt wird. Das ist nicht Gemeinde. Die Sättigung, die innere Erfüllung und Befriedigung und die Ruhe und die Identität darf niemals aus den Resultaten unserer Arbeit kommen. Niemals. Wenn wir anfangen, von den Resultaten unserer Arbeit zu leben, werden wir anfangen, Menschen zu knechten. Wir haben keine Wahl. Sobald wir anfangen, aus den Quellen uns zu ernähren, werden wir zu Menschen schindern. Das klingt brutal, aber die Sache ist brutal. Gott bietet uns Erfüllung und Befriedigung und Sättigung unserer Herzen an. In der Gemeinschaft mit ihm. Und nicht in den Resultaten unserer Arbeit. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ein ganz wichtiger Punkt. Und dann werden wir arbeiten, nicht um Befriedigung zu bekommen, sondern weil wir erfüllt sind und weil wir befriedigt sind, werden wir arbeiten. Das ist der Unterschied. Verstehst du? Und da ist eine Herrlichkeit, die darauf wartet, entdeckt zu werden. Und erst müssen wir glauben, dass es diese Herrlichkeit tatsächlich zu sehen gibt. Jetzt hier in diesem Leben, nicht irgendwann später. Jetzt hier in diesem Leben gibt es Herrlichkeit zu sehen. Nachher noch viel mehr. Aber jetzt schon mehr als genug. Das ist der Wille Gottes. Jesus will, dass du seine Herrlichkeit siehst. Das musst du einmal sacken lassen. Er hat eine Herrlichkeit, die kann man sehen und er will, dass ich sie sehe. Ja, warum sehen wir dann so wenig? Weil es uns nicht so dringend ist und so wertvoll ist und so wichtig ist, wie es ihm wichtig ist. Aber wenn unsere Prioritäten sich ändern, wenn wir sagen, Herr, hilf mir, dich zu sehen. Hilf mir, dich zu erkennen, wie du wirklich bist. Es gibt 2, 3 Lieder, wo das so vorkommt. Ich will dich sehen, wie du wirklich bist oder so. Achte mal darauf, das nächste Mal. Auf dieser Passage ist so eine Salbung drauf. Da ist so eine Dringlichkeit vom Heiligen Geist. Darum geht es, Gott zu sehen, wie er wirklich ist. Er drückt sein Verlangen aus und sagt, Leute, ich will, dass ihr mich seht, wie ich wirklich bin. Wann wollt ihr, was ich will? Wenn wir nachziehen, öffnet sich die Tür und wir fangen an zu sehen. Die blinden Augen werden aufgetan. Und wir kommen in das Geheimnis der ersten Gemeinde hinein. 2. Korinther 3,18. Wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Und werden so verwandelt. Die haben etwas gesehen, wovon wir noch nicht immer wissen, dass wir das sehen sollen und können und müssen. Jetzt sind wir gerade dabei zu lernen, also da gibt's was zu sehen und das ist wichtig. Keine Ahnung, was das ist, keine Ahnung, wie sich das anfühlt, aber da gibt's was. Und er will, dass ich es sehe. Und weil er mein Herr ist und weil er mein Gott ist und weil er meine Prioritäten setzen darf, deswegen entscheide ich mich, ohne zu wissen, wofür ich mich entscheide. Ich vertraue ihm da blind. Wenn es ihm wichtig ist, dass ich seine Herrlichkeit sehen soll, dann soll es für mich jetzt auch wichtig werden. und ich stimme mit ihm überein. Und da öffnet sich eine Tür und ich bekomme etwas zu sehen, ganz langsam. Du kannst nicht morgen nach der Gebetszeit kommen und sagen, jawohl, ja, ich hab's gesehen, das ist es. Aber tu das ein Jahr lang. Jeden Morgen sag, Herr, hier bin ich. Zeig mir, ich will dich sehen, ich muss dich sehen. Hier ist mein Herz, ich will dich wirklich kennenlernen. Und dann schaust du zurück ein Jahr und du wirst sagen, nach jahrelangem Stillstand und Langeweile, mein geistiges Leben hat wieder Fahrt genommen und da passieren wieder Dinge und ich werde wieder ermutigt und frisch inmitten von Bedrängnis, inmitten von Widerstand, inmitten von komischen Dingen und meine Umstände haben sich nicht gebessert, aber da drin ist es besser. Da ist eine andere Atmosphäre. Halleluja, Halleluja. Gott ruft uns, dass wir wirklich uns danach ausstrecken. Wenn Paulus am Ende seines Lebens sagt, ich will ihn erkennen. Und die Gemeinschaft seiner Leiden und die Kraft der Auferstehung. Wenn er das sagt am Ende dieses gewaltigen Dienstes und weiß, da ist immer noch mehr zu sehen, dann wie viel mehr wir. Und wir können sagen, Herr, nimm uns die Blindheit, nimm uns die Stumpfheit, nimm uns das weg, dass uns das gar nicht wert ist, dass uns das gar nicht wichtig ist, dass das gar nicht ein Eifer in uns hervorruft. Hilf, dass wir wollen, was du willst. Es wäre doch eine gute Art, jetzt diese Session abzuschließen, oder? Komm, steh mal auf und lass uns ihm das doch sagen. Halleluja, Halleluja, wunderbarer Gott, herrlicher Gott. Vater, wir danken dir für deinen Sohn, den du der Gemeinde gegeben hast, als Haupt, als Herrn, als Gebieter. Wir danken dir, dass du uns rufst, uns auf eine Reise zu machen, ihn zu sehen, ihn zu entdecken, Wertschätzung zu fühlen, Sehnsucht zu fühlen und dann mit neuem Eifer ihn zu suchen und auf ihn zu warten und Zeit in seiner Gegenwart zu verbringen. Vater, wir danken dir, dass du uns die Herrlichkeit deines Sohnes zeigen willst. Ja, sogar deine Liebe für den Sohn willst du unserem Herzen mitteilen. Vergib uns, dass wir so viele Dinge so wichtig halten. Die gar nicht so wichtig sind. Schenk uns eine neue Gesinnung. Schenk uns ein neues Herz. Schenk uns eine Sehnsucht für deinen Sohn, einen Eifer für deinen Sohn. Gib uns Augen des Herzens, ihn zu sehen in seiner Herrlichkeit, ihn wertzuschätzen, ihn zu genießen, uns zu freuen an ihm, uns satt zu sehen, erfüllt und befriedigt zu werden im Anblick seines wunderbaren Wesens. Sende deinen Geist, ändere unsere Prioritäten und lehre du uns, nicht den gleichen Fehler zu machen wie Israel und sich um die Segnungen zu drehen, aber nicht darum, deine Wege kennenzulernen. Lass uns deine Wege kennenlernen, damit wir dich kennen. Lass uns dein Herz sehen. Lass uns verstehen, warum du tust mit Menschen, was du tust, was deine Absichten sind. Sende uns deinen wunderbaren Geist, der blinde Augen auftut. Und schenke uns diese Herrlichkeit, die uns angeboten wird, zu sehen. Gib uns Eifer, danach zu jagen, danach zu graben, danach zu fragen, danach zu forschen, zu investieren, zu warten, zu bohren, dran zu bleiben und Dringlichkeit und Beständigkeit und Fleiß zu kultivieren und vor dir zu sein und sagen, du hast verheißen, wir sollen dich sehen, wir können dich sehen, du willst, dass wir dich sehen. O Vater, danke, dass du uns den Weg weißt, wie wir verändert werden können. Wir eine neue Tiefe und eine neue Sehnsucht und eine neue Dimension der Echtheit in die Gemeinde kommt und in unser Leben kommt. Wir danken dir, dass du uns den Sohn offenbaren wirst. durch deinen wunderbaren Heiligen Geist. Und wir bitten darum, zeig uns die Schönheit deines Sohnes. Zeig uns sein Herz. Zeig uns seine Demut. Hilf, dass wir nicht blinde Leiter sind, die in religiösen Klischees operieren, sondern die den König in seiner Schönheit gesehen haben. Hilf du uns. Und wir danken dir für deine Herabneigung, für deine Gnade. Wir danken dir, dass du dich erbarmst über uns und dass du dich uns näherst. Und wir wollen dir entgegengehen. Wir wollen mit dir gehen. Wir wollen Hunger haben nach dir. Und wir danken dir, dass du uns hilfst. Amen.